Tore über Tore am Wochenende. Ein Schützenfest nach dem anderen, Tore en masse. Und wir haben einige Einsendungen von euch bekommen, die glückliche User am Wochenende waren, die overperformed haben wie sonst noch nie. Trotzdem müssen diejenigen, die am Wochenende nicht performt haben, die nicht mal an diesem Wochenende den Tausender nach Hause geholt haben, der harten Realität ins Auge blicken und die letzte Chance nutzen, um den Kader nochmal umzubauen.
Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Du hörst den Zweitliga-Podcast. An den Mikros für dich, Tusche und Bench.
Tusche, mein Bester, wir haben mal wieder das Vergnügen. Wie geht's dir?
Bench, alte Rallye-Felge, mir geht's gut, mein Freund. Wie ist bei dir? Alles easy?
Ja, soweit alles easy. Ich bin froh, dass ich nach dem Wochenende dir jetzt nicht allzu viel Angriffsfläche heute biete. da können wir aber gleich zukommen.
Ich finde trotzdem was.
Ja, du findest immer was. Aber ich bin auch froh, dass ich heute nicht mit Janni nach seinem nächsten Spieltagssieg sprechen muss. Von daher, die Sterne stehen gut.
Das stimmt, wir müssen über ihn sprechen. Aber Glückwunsch, Janni, hast das Ding gezogen, weil der Sonntag einfach geisteskrank war. Mensch, was da abging, das habe ich in den ganzen Jahren, wo ich die zweite Liga für Sky mit begleiten darf, noch nicht erlebt. Also 17 Tore bei 3 Spielen, das war unglaublich.
Ja, krank, das ist Wahnsinn.
Wirklich krank, was da abging.
Wenn du da so in der Kreisliga-Kabine nach dem Spiel einmal aufs Handy guckst und checkst, ob dein Glatzel und Jatta endlich mal wieder geliefert haben und dann siehst so viele Tore, Magdeburg fängt sich 7 Stück, Schalke mal wieder 5, Hamburg 3-0, trotzdem nichts von Jatta und Glatzel. Also da habe ich echt mich kurz auf die Couch 3 Stunden vorher zurückgesehnt und mir gedacht, Junge, die Konferenz, die hätte ich mir gerne mit angeguckt.
Ja, das ist safe so, ja. Und ich war ja im Olympiastadion am Sonntag, Hertha gegen Schalke, unfassbare Kulisse. Musst du dir vorstellen, ja, 11. gegen den 14. Und da sind trotzdem über 60.000 Menschen Sonntagnachmittag in Liga 2. Das ist unfassbar, ja. Also die Stimmung, was diese zweite Liga zu bieten hat, ja, fanstechnisch sensationell. Ja. Also echt geil, geil, geil.
Ich finde es auch wirklich bemerkenswert an der Stelle, wenn wir sowieso beim Thema sind, wie es Hertha in den letzten 2 Jahren hinbekommen hat, diesen Switch wiederzukriegen von so komplett raus aus der, ich sag mal, nachkommenden Generation und irgendwie von Union da komplett abgewatscht die letzten Jahre, so ein bisschen als der Club der Stadt. Und jetzt aber wieder wirklich diesen Turn hinzukriegen als Zweitligist in einer Saison, wo die Leute vor 2 Jahren gesagt haben, ey, wenn die runtergehen, dann kracht's aber komplett. Jetzt da wieder so eine Identifikation zu stiften und so eine Base drumherum sich da aufrechterhalten zu haben, finde ich schon sehr bemerkenswert. Muss man aber auch ehrlich sein, also vielleicht mal deine Meinung kurz dazu. Meine Meinung ist, Fabian Rehse hat da schon auch einen großen Anteil dran, dass da so eine Euphorie aufgekommen ist, oder?
Ja, definitiv. Du hast es ja auch schon ein ganz wichtiges Wort gesagt, Identifikation. Ich glaube, dass Hertha wieder was darstellt, wo sich der Fan mit identifizieren kann, den Berliner Weg mit jungen Spielern. Das war es, glaube ich, nicht. Ich glaube, es war die jüngste Startelf für Hertha BSC, knapp 23 Jahre. Und da hat der Hertha-Fan halt Bock drauf, ja? Eingewechselt und dem verzeiht man dann auch mal einen Fehler mehr, ja, oder vielleicht mal kein gutes Spiel, ja. Aber das sind Jungs aus dem einen Nachwuchs, natürlich nicht alle, aber schon, man, 23 Jahre, das ist dann schon geil im Durchschnitt, ja. Und Fabi Rehse, da bin ich komplett bei dir, das ist natürlich auch, ja, ein etwas anderer Fußballspieler mit einer anderen Sichtweise aufs Leben und aber nahbar, ja, greifbar und das ist, glaube ich, wichtig. Und der natürlich, glaube ich, schon überragend zu Hertha BSC passt. Wo der Fan einfach Bock hat auf den Jungen. Und dann liefert er natürlich noch. Das ist ja immer das Wichtigste, trotz allem, dass er dann oft noch funktioniert und 3 Assists gemacht hat. Er hat schwer abgekotzt, dass er kein Tor gemacht hat. Ich habe kurz nach dem Spiel mit ihm gesprochen. Waren, glaube ich, 2-3 Situationen, wo seine Kumpels an dem letzten Ball nicht so perfekt spielen zu ihm. In allem bin ich komplett bei dir. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Und ich glaube, sie haben sogar einen höheren Zuschauerschnitt als letztes Jahr in der Bundesliga. Das ist halt auch irre.
Das ist sowieso irre, wenn man die letzten Wochen so die Zahlen liest. Also natürlich spielt er auch immer mit rein, dass an den Spieltagen, wo die zweite Liga wirklich sogar mehr Zuschauer als die erste hatte, dann da sind mehrere Faktoren, die da reinspielen. Ja, ne? Dann hast du vielleicht in der Bundesliga die Heimspiele von Hoffenheim und Co. und in der zweiten Liga spielst du halt auf Schalke, in Hamburg, Berlin, Hamburg, sowas, genau solche Geschichten. Also. Aber trotzdem, das sind ja schon Zahlen. Also diese zweite Liga macht schon Spaß dieses Jahr und du hast eigentlich schon perfekt übergeleitet. Rese performt auch und performt auch am Wochenende, um da vielleicht mal ganz kurz so den Turn auf den Spieltag zu kriegen. Also klare Siege für Düsseldorf, für Hertha, für Hamburg, für Karlsruhe natürlich. Zolle ist weiterhin on track, diese Woche MVP geworden, glaube ich, im Moment. Ich glaube, man kann sogar fast davon sprechen, dass er der Unterschiedsspieler der Liga wahrscheinlich ist. Ja. Ansonsten Benesch mit starkem Comeback jetzt wieder auch brutales Spiel gemacht. Und ja, du hast es schon gesagt, der Sonntag hat bei uns echt die Liga nochmal komplett durcheinander gewürfelt. Ne? Also ich bin ehrlich mit dir. Ich hatte, glaube ich, am Sonntag, wie gesagt, Jatta und Glatzel hatte ich und auch ansonsten so zwei, drei andere Jungs noch. Ich hatte Reimann in der Kiste noch, ich hatte, lass mich kurz schauen, Elhan Kuri, der natürlich die letzten Wochen gut performt hat, also so vier, fünf Jungs und ich war irgendwie so in also Janni war schon gut vorne weg, aber trotzdem in Schlagdistanz und ich habe mir da echt was ausgerechnet. Und dann guckst du da Sonntagnachmittags drauf und Janni noch irgendwie mit drei Spielern fast 1000 Punkte gemacht, insgesamt irgendwie sechs Leute oder so die 1200 geknackt am Wochenende. Also das war wirklich geisteskrank. Und trotzdem bin ich froh, hier zu sitzen und dich hinter mir auf der 5 und mich auf der 4 zu sehen.
Ach, das ist so bitter. Ja, aber Glückwunsch dazu, Mensch. Aber ey, ich glaube, bis zur Minute 20 am Sonntag war ich mit knapp 1100 vorne, hatte echt einen guten Puffer, hab gedacht, ey, ich hatte ja auch noch Knacker und wen hatte ich noch? Achso, Lassme. Ja, hab gedacht, komm, ey, vielleicht einen geilen Konter setzen, Torvorlage, vielleicht ein Tor machen. Hab mir da auch gedacht, ey, komm, das Ding kann ich schon ziehen. Aber bei den Ergebnissen, jetzt mal ohne Scheiß, ey, ich hab dann so schwer abgekotzt. Tor hier, Tor da, im Olympiastadion, 7 Tore, Tabakovic rastet aus, Rese rastet aus. Und dann in Karlsruhe, also jetzt mal ohne Spaß, ja. Ey, da habe ich echt gedacht, ey, willst du mich verarschen, nicht? Ich habe gedacht, geil, ich kann schon mir meine Champions League-Hymne spielen lassen. Ja, aber nein, es war hart. Aber ja, für den neutralen Fan war es natürlich geil, dieser Spieltag. Und ja, für Kickbase-Manager, die dann viele Spieler am Sonntag hatten, die haben natürlich geil abgefeiert, definitiv, weil es hat geraschelt ohne Ende. Geil.
Ja, das stimmt. Am Ende dann tatsächlich auch noch Bernie und Phil Neumann an uns in der Liga vorbeigegangen.
Natürlich, also, ich glaube, Phil hatte Tabakovic, da habe ich gedacht, Witz, wirklich ohne Scheiß. Ja, Tabakovic, Doppelpack, natürlich noch Vorlage, ist doch gut, habe ich gedacht, klar. Und ich habe gedacht, ey komm, Schalke, 2-2, zweimal Torotto, okay, komm, ey, lass mal irgendein Ding. Ja, aber es hätte am Ende trotzdem nicht gereicht, aber einfach fürs Gefühl. Und Knacker, musst du überlegen, zur Halbzeit ausgewechselt. Bei einem 4-0 Halbzeitstand hat trotzdem Halbzeit, glaube ich, 58 oder 57 Punkte gehabt. Ich meine, Alter, was ist das? Am Ende trotzdem 41 beim 0-7. Schon.
Naja. Bei Marco ist halt echt auch das Ding. Ich meine, die spielen, ich hatte mir vor zwei, drei Wochen auch mal die Stats für unseren Content angeschaut. Die spielen natürlich den Ballbesitz oder den dominantesten Fußball der Liga, so was den Ballbesitz angeht. Das ist natürlich für Kickbase immer krass zuträglich. Also selbst wenn du da irgendwie einen Tobias Müller stellst und die wirklich so hoch das Spiel aufbauen, wie sie es teilweise tun, und der da das Ding hin und her schiebt in der gegnerischen Hälfte, das gibt ja schon immer Punkte en masse. Ja. Also das ist auch so ein bisschen, ich will nicht sagen mein Guilty Pleasure, aber schon wirklich die letzten beiden Jahre so, dass ich Magdeburger immer gerne mitnehme, weil ich denke, die können halt immer komplett explodieren einfach, wenn die so einen, es reicht ja schon ein 2-0, wo die aber irgendwie mit 70% Ballbesitz da die Gegner herspielen. Ja, diesen Sonntag ging es ordentlich nach hinten los, unter anderem auch bei mir und bei dir. Aber
ich
wie gesagt.
Noch, ich also, bin noch gut rausgekommen, Bench, muss ich
sagen. Ja gut, mit Naka stimmt.
Mit 41 Punkten bei einem 0-7, alles gut, alles easy, mit. Aber die haben natürlich unfassbare Fehler gemacht, nicht? Also das war halt so ein Spiel, da machst du, glaube ich, es waren drei oder glaube Minimum drei individuelle Fehler, die zu Gegentoren führen. Dann kriegst du halt auch mal richtig auf die Fresse, auf gut Deutsch. Ja. Aber das musst du munter putzen und die gehen trotzdem von ihrem Weg nicht ab. Das ist dann halt auch die Spielweise, genau was du beschrieben hast. Extrem viel Ballbesitz, auch viel Risiko. Kaum mal einen langen Ball spielen, lieber immer nur flach rausspielen. Und dann, dann hast du mal so einen Tag wie am Sonntag. Und dann raschelt es halt mal ein paar Minuspunkte.
Vielleicht aber auch lieber einmal die 7 jetzt, als immer mal wieder
ein. Das Phrasenschwein, da wisst ihr doch.
Klingelingeling. aber auch da ganz gute Überleitung. Einmal, wenn wir hier die Themen des Podcasts abgehen, denn wir schauen uns natürlich später so ein bisschen jetzt auch die Länderspielpause beziehungsweise den Spieltag danach an, weil ich habe es eingangs schon gesagt, es ist wahrscheinlich jetzt 8 Spieltage vor Schluss die letzte Chance, wo man nochmal sagen kann, wenn ich irgendwie noch komplett auf Risiko oben angreifen muss oder irgendwie sage, jetzt bin ich oben und versuche wirklich die konstanten Punkte zu holen und ein bisschen weniger Risiko zu gehen, dann ist jetzt die letzte Möglichkeit, wahrscheinlich da nochmal Zeit zu haben, in Ruhe umzubauen über die Länderspielpause. Und deswegen schauen wir uns später relativ ausführlich heute mal den Einkaufswagen an, den ich vorbereitet habe, und gehen auch über den nächsten Spieltag, predikten da mal die Ergebnisse und gucken, ob wir da ein, zwei Schlüsse ziehen können, wen ihr vielleicht jetzt schon frühzeitig einpackt, bevor der Rest der Liga auf den Dampfer aufspringt. Genau, das wird heute so ein bisschen der Fokus sein, nach deinem Trio und dem Statistik-Snack natürlich. Deswegen würde ich sagen, closen wir jetzt hier mal den letzten Spieltag. Glückwunsch natürlich nochmal an die Top 3. Gerade Bernie auf der 2, so heiß wie der immer in der WhatsApp-Gruppe ist, glaube ich, freut er sich.
Ja, wir haben Bernie mal erwähnt, da freut er sich immer sehr. Bernie, du bist gut dabei, mein Freund.
Ja, aber ich bin gespannt, wann er mal wieder hier vom Mikro sitzt.
Ja, das stimmt. Aber trotzdem nochmal Glückwunsch an Janni. Ey, lass uns den nicht zu kurz kommen. Janni,
hat er gut gemacht.
Hast du mal wieder sehr viel Glück gehabt, mein Freund.
Gut, und damit reicht's dann auch.
Auf jeden Fall.
Perfekt. Tusche, hast du dein Trio dabei?
Natürlich.
Geh mal.
Tusches Trio.
Also, der erste ist Budo Zipzifatze vom Karlsruher SC. 2 Tore, 1 Assist bei dem 7-0 gegen Magdeburg. Aktuell mit 2,3 Millionen, ein Schnäppchen, finde ich. In der Liga 329 Punkte. Und ich glaube, nach diesem Heimspiel, nach der Performance, wird der Junge neben Matanovic anfangen. Meistens kam er irgendwie von der Bank, hat da immer schnell stattgefunden in Spielen. Aber wie gesagt, mit den 3 Assists wird er sicherlich nach der Länderspielpause anfangen. Und 2,3 Schnäppchen, plus dass er natürlich jetzt in den nächsten 10 Tagen oder 14 Tagen auf jeden Fall ordentlich steigen wird. Und du hast einen billigen Stammspieler, den ich auf jeden Fall einsacken würde, wenn er bei euch in der Gruppe auf dem Transfermarkt ist.
Ja, geh ich komplett mit. Ich muss sagen, so vor 2-3 Wochen, ich weiß nicht mehr genau, welches Spiel das war. Ich meine, es dürfte sogar das 4-0 gegen Lautern gewesen sein, wo Schleusener doppelt von der Bank netzt. Oder war das gegen Fürth?
Nee, Schleusener macht gegen Fürth einen Doppelpack.
Gegen Fürth von der Bank. Genau. Und das war so der Moment, wo ich dachte, okay, Zivzivac hat in der Hinrunde schon die ein oder andere Woche dafür gebraucht, sich wirklich an Schleusener auch vorbeizuspielen. Ich glaube, damals, wo du in die Saison reingegangen bist mit Matanovic, Schleusener und Zivzivac, war auch eigentlich Schleusener an der 1 gesetzt, würde ich jetzt mal sagen, in der Stürmerhierarchie so. Das war potenzieller Topscorer oder zumindest vereinsintern potenzieller Topscorer, so mit dem du auch als Kickbase-Manager gerechnet hast Anfang der Saison, hat auch eine gute Stange Geld gekostet. So ein bisschen den Rang abgelaufen bekommen, aber ich dachte echt, mit den 2 Joker-Hütten hat der jetzt erstmal sich vielleicht wieder da die Pole-Position erspielt und da vielleicht mal wieder von Beginn an ran. Aber war ja dann in der Folge jetzt auch nicht so die letzten ein, zwei Wochen, beziehungsweise gerade diese Woche. Und Zivzivace, also mit 3 Scorern, glaube ich, braucht man nicht viel drüber reden, dass auch vor allem bei einem 7-0, und da kommen wir später noch zu ein, zwei anderen Personalien, sich nicht allzu viel ändern dürfte.
Jo, so sieht's aus, sehr gut. Der zweite im Bund ist Martin Winkler. Hertha BSC, auch 2 Tore, 314 Punkte und mit 520k Stand heute, Dienstagmittag, ein brutales Schnäppchen, der auf jeden Fall spielen wird, der, glaube ich, bis zum Ende der Saison immer anfangen wird. Und mit dem Doppelpack sich reingespielt hat in die Truppe, da bleiben wird und er neue Fußballschuhe hat, nämlich blaue New Balance, wo die Jungs in der Kabine sich lustig gemacht haben beim Training, wo man mit Straßenschuhen spielt. Im Training hat er wohl aber unfassbar viele Tore geschossen und die haben gesagt, ey, du musst mit diesen Tretern spielen. Er hat damit gespielt, hat 2 Tore gemacht, zwar einen mit dem Kopf, aber einen mit dem Fuß. Also die Schuhe, muss ich sagen, die waren auch Thema bei uns am Mikrofon am Sonntag. Ich wusste gar nicht, dass New Balance Fußballschuhe hat. Auch was gelernt, wusstest du das, Mensch?
Also, ja doch, ich wusste es tatsächlich, echt? Aber ich bin auch so ein bisschen nerdy in der Hinsicht, okay. Also ich schaue mir gerne mal den einen oder anderen Fußballschuh an.
Okay, ich habe sie auch mal angefasst, ich muss sagen, die sind wirklich wie eine zweite Haut, also ich glaube schon, dass du da ein geiles Gefühl drin hast in den Schuhen und die lässt er natürlich an und deswegen Martin Winkler einsacken, 520k, vielleicht kann man je nachdem, wie aggressiv eure Gruppe ist, 2 Millionen einpacken oder draufpacken. Ich glaube, Totti hat sich noch geholt während des Spiels für 320, da war er glaube ich 2,90 wert.
Ja, da muss ich auch ganz ehrlich sein an der Stelle, das gönne ich dir überhaupt nicht, Totti.
Ey, ohne Spaß, ja. Und ich habe vorher noch geguckt und dann habe ich aber im Spiel, in der Sendung, vergessen drauf zu gehen. Ich dusse, weil ich schon 16 Spieler habe bei uns. Ich hätte einen vorher verkaufen müssen. Ja. Dann sehe ich das für 30k mehr. Ohne Spaß.
Ja, da lacht der sich. Der macht da die eine oder andere Million mit.
Wenn er das schon wieder hört, ja. Aber da ist er halt online, ja. Und ich bin so dämlich, ich habe ihn verpasst, Alter, ich Eierkopf. Aber so ist es. Aber für alle da draußen auch da, den jungen Mann einsacken.
Ja, machst du nix. Aber die Schuhstory, die hätte ich sonst jetzt auch aufgegriffen. Fand ich auch eine witzige Nummer. Vor allem, dass er auch gesagt hatte, er hat sich ja dann wirklich kurzfristig nur dafür entschieden, weil die Jungs in der Kabine gesagt haben, ey Junge, was überlegst du? Du hast damit 28 Millionen Hütten gemacht die Woche. Sieh zu jetzt und schnür die Treter da vernünftig. Und dann nach seiner Bude, ich habe noch ein Foto gesehen. Ich habe das Spiel nicht live gesehen, wie eben schon thematisiert. Aber von Fabi Rehse dann ja auch noch die Treter geputzt bekommen. Ikonischer Jubel, ne? Also geil. Volles Programm da am Sonntag. Ja,
aber so ist das nicht. Fußball ist dann halt so viel Kopf, wo du sagst, ey komm, oh, geiles Gefühl, Tore gemacht. Komm, eigentlich nicht, aber ich zieh's einfach an. Und auf einmal wupps und jetzt wird er die Dinger auf jeden Fall anlassen. Es sei denn, die gehen kaputt.
Da das sieht man mal, wie viel auch so ein Gefühl im Fußball einfach ausmacht. Ne? Du kannst mir nicht erzählen, dass es keinen Impact hatte, dass der Junge dachte, ey, jetzt lade ich da einfach mal durch in einer Situation, wo ich sonst vielleicht nicht tue, weil es die letzten Tage geil funktioniert hat mit den Dings.
Und das erste Mal macht er geil mit dem Haken nach innen, dann mit links abgeschlossen. Ja. Super Tor. Also, ja, die Schuhe haben ein bisschen was gemacht bei den Burschen.
Ja, und letzte Sache nochmal, um hier die Fußballschuh-Thematik dann zuzumachen, was ich viel wilder finde, also New Balance hat sich mittlerweile aus meiner Sicht schon eigentlich etabliert, so das tragen schon echt einige auch mittlerweile. Was ich aber Wahnsinn finde, ist Harry Kane mit seinem Skechers-Stil. Junge, also Skechers, wenn ich Skechers höre, dann habe ich ein Bild im Kopf von so einem Georgs-Abklatsch irgendwie, der die blinkenden Fersen hat bei den Fünfjährigen, die mir in der Fußgängerzone entgegenrennen, aber keine Fußballschuhe von einem 100-Millionen-Stürmer.
Krass, das habe ich doch, muss ich gleich mal gucken. Also, da bin ich gerade komplett weg, dass der Skechers anhat, ja?
Ja, der hat einen Exklusivdeal mit Skechers und ist deren Markengesicht und alles.
Die ja, muss ich mir mal Wahnsinn. Angucken, Alter. Wahnsinn. Ja. Der dritte im Bunde ist der Mann der Stunde, haben wir schon thematisiert, Cholles. Was der Junge abgeht. Und ich bin da sonst eigentlich immer in meinem Trio gerne der Schnäppchenjäger, aber diesmal wieder, den Jungen muss ich einfach reinnehmen. MVP, 371 Punkte, 2 Tore, 1 Assist, 141 im Schnitt aktuell in der Saison, 15,5 Millionen wert, teuer. Falls er bei euch drauf sein sollte, Männer und Frauen da draußen, verkauft irgendjemand anders und holt euch den Burschen. Weil der hat in den letzten 5 Spielen 6 Tore, 3 Assist, also der ist mal sowas von on fire. Und der absolute Unterschiedsspieler in der Saison, zumindest in der Rückrunde, bei einer Mannschaft ist auf jeden Fall Christos Cholles. Unfassbar.
Ja. Meinst du, er könnte der Faktor werden, dass Düsseldorf da wirklich noch Richtung 3 schielt?
Ja. Die haben jetzt
einen
guten Lauf. Die haben, ich habe mal geguckt, auch ein relativ gutes Restprogramm von den Begegnungen her. Klar, ey, die zweite Liga ist so verrückt, brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube, Fortuna Düsseldorf kotzt ab, dass es jetzt Länderspielpause gibt. Ich glaube, die hätten den Flow gerne mitgenommen. Aber Cholles ist eine Vollgranate. Eine absolute Vollgranate. Du hast mitbekommen, dass sie jetzt irgendwie eine Spendenaktion machen, dass sie 5 Millionen Kaufoptionen zusammenkriegen für ihn?
Nee, habe ich nicht mitbekommen.
Ja, sammeln. Also schon gestern waren schon ein paar 10.000 wohl auf dem Konto von den Fans und sonstiges, weil 5 Millionen ist wohl diese Kaufoption. Und die haben sie jetzt ins Leben gerufen.
Ja, musst du nur eine Runde über die Köhe drehen, dann kriegst du das zusammen da drüben.
Ja, das stimmt. Sehr gut. Krank. Aber eine Vollgranate.
Ja, absolut. Also habe ich auch nichts hinzuzufügen, lass mal genauso stehen. Rick, wenn du es vielleicht auch hören solltest, also Jatta, Glatzel und die ganzen Jungs, also wenn es irgendeine Chance bei Zolles gibt, nehme ich auf jeden Fall. Ich habe auch gerade geguckt, weil du ja meinst mit Restprogramm, also nächste 3 Spiele vor allem sind auswärts in Lautern, ist natürlich unangenehm, aber auch ein Spiel, was du halt in der Situation eigentlich ziehen musst. Danach zu Hause Braunschweig und auswärts Wien Wiesbaden, also ich glaube, da kann man schon das 9-Punkte-Ziel für die ersten 3 Spiele nach der Pause ausgeben
von Düsseldorf. Aber ich glaube, Rick, da werden wir nicht durchkommen, leider.
Ja, nee. Also da würde ich auch, ich würde alle Kontakte direkt blocken, die mich wegen Zolles anschreiben würden. Da geht gar nichts dieses Jahr.
Sehr gut.
So, dann haben wir dein Trio für diese Woche auch beisammen. Auf jeden Fall 3 Jungs, die im Moment, die wir, glaube ich, schon als Kaufempfehlung, wenn sie irgendwie verfügbar sind in der Liga, deklarieren können hier für die nächsten 2 Wochen. Und wir schauen uns als Closer des letzten Spieltags noch den Statistik-Snack an.
Statistik-Snack.
Und den Statistik-Snack eröffnen wir wie jedes Mal ganz klassisch mit dem Abwehrboss. Und da kann ich euch sagen, dass Back-to-Back, wie auch letzte Woche, Vukotic auf der 1 ist, der Hühne mit 26 Aktionen, 107 Punkten darüber.
Ich schüttel
Platz 2 und 3, Platz 2 und 3, muss ich sagen, haben mich ein bisschen überrascht, bevor wir nochmal über Vukotic sprechen. Stafylidis auf der 2, ebenfalls fast 100 Punkte, 93 waren es an der Zahl. Und vor allem auf Rang 3, Zimmermann, der Düsseldorfer, mit 77 Punkten bei einem 4-0 gegen Osnabrück. Ich habe das Spiel ehrlicherweise auch nicht live verfolgt. Hast du es gesehen?
Nee, ich habe selber Spiel gehabt mit der VSG Klinik am Freitag, deswegen kann ich dir dazu leider auch nichts sagen.
Ja, hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Ich hätte jetzt, wenn ich, ich sag mal, spekulieren müsste, hätte ich jetzt gesagt, okay, Düsseldorf zieht's am Ende klar und ist dann einfach wahrscheinlich die abgebrühtere Truppe. Aber Osnabrück war in den letzten Wochen ja auch eigentlich oft drauf und dran, da was mitzunehmen, hat eigentlich echt gute Spiele abgeliefert und ordentlich Druck entwickelt offensiv. Also scheint so ein bisschen, als ob das 4-0 eine deutlichere Sprache spricht, als das Spiel inhaltlich einem hergegeben hat.
Da bin ich komplett bei dir. Ja, und wenn ich den ersten Johnny da schon wieder sehe, nicht? Das ist unfassbar, ja. Wirklich. Ich hatte den, glaube ich, 2 oder 3 Spieltage da, ging gar nichts. Und jetzt ist er bei Janni und jetzt rastet dieser Typ wieder aus, nicht? Da kann ich so in dem Strahl kotzen, wirklich. Und nur weil ihn Janni hat. Wenn ihn jemand anders hätte, alles cool, aber nicht er.
Denn man muss halt auch sagen, ich meine, der hat jetzt 3 Scorer in der Saison gesammelt, 2 Buden, 1 Assist. Das ist jetzt, würde ich sagen, ein Durchschnitt für einen relativ torgefährlichen Innenverteidiger. Und der rangiert bei 106 Punkten für Wiesbaden, ne? Das ist schon, also das ist ein brutaler Punkteschnitt, wirklich. Kannst du eigentlich zumindest in der Form im Moment immer stellen, letzte 3 Spiele jeweils grüner Balken. Da war er mit 106 bei einem 0-3 gegen Hamburg sogar noch schwächer unterwegs als in den letzten beiden Partien, die aber auch ergebnistechnisch dann besser waren. Wahnsinn. Aber bei einem 0-3 über 100 mitzunehmen, das ist schon bockstark.
Unglaublich.
Yes. Gut, ansonsten machen wir weiter beim Dribbelkönig. Ein Mann mit 5 Aktionen, 25 Punkten, Timoteusz, wenn ich es richtig ausspreche, ja. Puchacz, ja. Der Lauterer. Auf Platz 2 bis 4 dann Treu, Condé und Heusser jeweils mit 24. Ist jetzt was, wo ich behaupten würde, keine Riesenüberraschung, dass Puchacz da ordentlich Alarm über die linke Schiene machen kann. Das wissen wir nicht erst seit gestern. Treu, Condé, Heusser, auch 3 Jungs, die gut am Ball sind, die ordentlich Aktionen sammeln, wenn sie spielen dürfen. Und von daher hätte ich jetzt nicht viel dazu zu sagen,
Tusche. Nee, also Buchacz hat mir extrem gefallen. Ich habe das Samstagabendspiel gehabt, Hannover gegen Lautern. Junge, was der abgeht und immer wieder, der legt sich den Ball vorbei, rennt hinterher, dem ist das egal. Also für alle da draußen, wenn er da ist, packt euch den auch ein, der bringt euch auf jeden Fall auch viel Freude.
Ja, das ist auch so einer von den Spielern, die ich einfach als Typen so, ich mag das, denen zuzugucken, wenn die so eine richtige Malocha-Mentalität haben, so, weißt du, dem siehst du an, der kriegt den Ball, der versucht schon auch natürlich den Blick für den besser Postierten zu haben, aber wenn nichts geht, Junge, dann scheiß drauf, dann probiere ich es einfach und dann pezt der da auch die 60 Meter die Linie runter, wenn es sein muss. Also, geiler Typ wirklich, macht Spaß, dem zuzugucken. Ja. Yes. Torhungrig, du hast es eben schon angesprochen, Tabakovic komplett freigedreht am Wochenende, 6 Abschlüsse gesucht, 63 Punkte darüber geholt, Terodde mit 4 und 48 und auf geteiltem 3. Platz mit 4 und 41, Mustafa und Winkler. Über Winkler haben wir schon gesprochen, du hast auch schon gesagt, für dich startet er sogar den Rest der Saison. Ganz soweit hätte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster gelehnt, aber zumindest mittelfristig sollte er gesetzt sein.
Ich habe doch gerne große Schnauze, weißt du doch,
Mensch. Ja, wissen wir ja alle. Aber worüber wir vielleicht kurz mal quatschen, ist die Mustafa-Nummer. Weil die letzten 2 Wochen war es ja schon zumindest auffällig, oder die letzten 2, 3, dass Vermey 1, 2 Mal Platz machen musste für Daferner und jetzt sogar keiner von beiden gestartet ist. Mustafa den Vorzug erhält, macht auch eine Bude, macht ein ordentliches Spiel. Für dich jetzt eher in der Pole-Position und Vermey und Daferner eher so Abgangskandidaten, wenn du jetzt über die Pause umbauen würdest? Oder würdest du den Vermey und Daferner trotzdem riskieren und halten, weil du einfach die Upside bei Düsseldorf siehst?
Also Daferner ist an sich ja nicht teuer. Also 250k, den kann man sowieso behalten, also da macht man ja nichts falsch. Ich glaube, dass Mustafa jetzt sich erstmal reingespielt hat, ja, in die Mannschaft. Und Vermey, warum auch immer, erstmal gerade hinten dran ist, ja, das wundert mich. Aber Mustafa hat ein Tor gemacht, hat durchgespielt. Haben sie im Winter geholt, ausgeliehen. Ich glaube schon, dass der Junge sich erstmal festgespielt hat. Ist mein Gefühl.
Ja, vor allem bei Vermey, du sagst es auch, dich wundert's. Ich finde halt, also natürlich hatte der auch seine Durststrecke dann mal zwischendrin, aber gerade in den Partien, bevor er dann auf die Bank gesetzt wurde, also einmal Assist gegen Elversberg, kein brutales Spiel gemacht, aber gerade wenn wir uns mal die Punkte dann gegen Karlsruhe und vor allem gegen Rostock anschauen, 63 in Ordnung, 124 bei einem 2-0-Sieg ohne Scorer als Stürmer, also da findest du schon statt, ne? So ist es ja nicht, dass du da irgendwie unbedingt was ändern musstest. Ja, deswegen, also bisschen überraschend, vor allem zu dem Zeitpunkt, wo dann rotiert wurde in der Spitze. Jetzt ist es aber schon so, dass es, glaube ich, keine Überraschung wäre, wenn Vermeij sich erstmal weiter hinten anstellen muss.
Ja, ich hab auch noch nirgends gelesen, ob der verletzt ist oder irgendwas, weil am 25. Spieltag ist er ja gar nicht zum Einsatz gekommen. Ja. Keine Ahnung, was mit ihm ist, ja. Also, ja. Also Mustafa, wenn ihr den da draußen habt auf dem Transfermarkt, auch den einpacken. Der ist mit 1,1 Millionen natürlich auch ein brutales Schnäppchen. Ja. Und ich glaube, wenn man jetzt nicht neu angefangen hat im Winter, hat man sicherlich auch ein bisschen Geld da. Dann sollte man sich den versuchen für 2,5 einzupacken.
Ja, vor allem wird Mustafa wahrscheinlich eine der wenigen Optionen noch sein in der Liga, ne? Also Man muss ja schon sagen, du hast in der zweiten Liga dieses Jahr die Spieler aus dem absolut obersten Regal bei irgendwo 20 Millionen rum unterwegs oder sagen wir mal 15 bis 20. Und dann ist ja auch viel von, ich sag mal, guter Punkte-Upside schon bei 2, 3, 4 Millionen zu holen, trotz Stammspielerstatus. So, und ich glaube, dass Mustafa einfach durch diese überraschende Rotation jetzt einer von den wenigen ist, die wirklich noch relativ günstig, aber verfügbar sind. Weil das ist halt schon so ein bisschen so dieses Jahr, die Leute können sich die Kader echt voll machen. Ne? Also ich hatte selten die Situation in der ersten Liga, so wie ich sie im Moment in der zweiten habe. Ich habe letzte Woche 3-4 Millionen oder so übergehabt. Du kriegst sie nicht unter teilweise, weißt du, weil deine Elf, also du kannst deine Elf besetzen. Ich habe sogar noch 2, 3 Optionen irgendwie auf der Bank gehabt. Aber so richtig die Spieler, wo du sagst, ey, dafür hau ich jetzt mal 7 Millionen raus, so, weil den will ich unbedingt und da sehe ich irgendwie was mich verbessert, meine Truppe verbessert. Da sind nicht mehr viele von da. Deswegen würde ich sagen, wenn jetzt ein Mustafa bei euch reingespült wird und ihr sagt, ja gut, ihr seht was in Düsseldorf und ich guck mal gerade, ja genau, dann in Lautern gegen Braunschweig und in Wiesbaden, wir hatten es eben schon, gutes Programm demnächst, da lohnt sich auch das Risiko, mal eine Mio oder anderthalb drüber zu gehen auf jeden Fall.
Ja, safe.
Jut, wir machen weiter, Flankenbeste, Hartl vorne mit 6 Aktionen, 18 Punkten, dahinter Zollis, Benesch, auch beide schon thematisiert, 3 und 9, auf dem dritten Platz dann einige Jungs, unter anderem Kostens mit 2 Aktionen und 6 Punkten. Jetzt keine übertriebenen Werte, dass Hartl da vorne wegmarschiert mit seinen Chips dann immer hinter die Ketten, ist glaube ich auch keine Überraschung. Haben wir die Klassiker, oder?
Ja.
Gut, wir machen weiter. König der Lüfte, Matanovic an 1, 8 Aktionen, 24 Punkten, Musliu mit 7 und 21 an der 2, Vukotic, mit dem wir eben schon im Abwehrboss zu tun hatten und Terodde mit 6 und 18 auf der 3. Auch da, also ich glaube, Matanovic brauchen wir langsam einfach auch nicht mehr drüber reden, dass der der absolut gesetzte Stürmer bei den Karlsruhern ist. Vukotic haben wir auch schon thematisiert, Terodde auch am Wochenende zumindest oft vorne aufgetaucht, ein engagiertes Spiel gemacht. Das Einzige, worüber wir vielleicht hier oder wo wir vielleicht mal so ein bisschen den Anker uns schnappen, der uns hingeworfen wurde, wäre Musliu. Die Paderborner werden ja gefühlt jede Woche einmal gewürfelt, wer da ran darf. So, und die Dreierkette, wen siehst du da im Moment gesetzt, Tusche? Auf wen gehst du und wo lässt du die Finger von?
Boah, das ist, wie du es ja schon beschrieben hast, ja, dass das echt, echt schwer ist einzuschätzen, wen, Kwasniok da immer loslässt. Das ist echt eine Lotterie, ja, ohne Spaß. Also.
Aber Musliu, zentrale Position, wahrscheinlich Musliu, schon gesetzt,
Musliu, ne? Musliu ist schon, ja, er hat jetzt 18 Spiele, 15 von Anfang an gemacht. Aber dann, jetzt kommt auch der Brakelmann, wird mal wieder reingeworfen. Also das ist immer mal was anderes. Also ich weiß auch nicht, Rohr spielt irgendwie gar keine Rolle, ja?
Ja, der war, glaube ich, lange verletzt. Ich weiß gar nicht, ob der schon wieder komplett on track ist. Aber ja, das stimmt. Ja, was ist mich halt schwer, vor allem...
Mensch.
Was, bitte?
Es ist brutal schwer, das einzuschätzen. Also Musliu, ja... Aber links und rechts daneben, das ist, da kannst du wirklich würfeln.
Was mich auch wirklich gewundert hat, ich fand, nachdem er natürlich so ein bisschen Anlauf gebraucht hat, kam ja auch, ich glaube, aus der Regionalliga letztes Jahr, fand ich Kurda zwischendurch brutal stark. Und der ist ja jetzt auch irgendwie wieder komplett auf die Bank verbannt worden, am Wochenende nicht mal irgendwie ein paar Minuten gesehen. So solche Dinge finde ich halt echt, also die überraschen mich dann schon sehr.
Ja, Lukas Kwasniok, weiß ja nicht, was er dann immer für Ideen hat. Gerade so eine Dreierkette willst du eigentlich ja irgendwann mal richtig einspielen, nicht? Das ist ja auch nicht
Ja, aber ja, vor allem, weil du in einer Dreierkette ja auch einfach, also eine Dreierkette soll ja auch viel für dein Spiel mit Ball tun. Ja. So, da baust du ja viel über die Halbpositionen auf, versuchst vielleicht auch mal wirklich relativ hoch oder relativ tief die Gegner reinzudrücken über einen guten Spielaufbau. So, wenn es eine Viererkette ist, wo du sagst, einen hast du fix und die anderen battlen sich halt irgendwie, okay, sehe ich noch eher, aber wie du schon sagst, in der Viererkette nur diese Konstante in der Mitte zu haben und dauernd irgendwie verschiedene Pärchen da auf halb links und halb rechts zu stellen. Vor allem hast du ja noch das Ding bei Paderborn, einen Hoffmeier. Spielt teilweise die Halbposition da, spielt teilweise dann irgendwo im Zentrum, auf der Schiene im Mittelfeld oder auf der hohen Außenverteidigerposition, wie auch immer man es jetzt nennen will. Dann hast du einen Kün-Zombie, teilweise im Mittelfeld, teilweise rotiert der dann irgendwo hinten wieder rein und so. Das ist ja nicht mal so, dass du irgendwie 3, 4 Kandidaten hast, die immer, wenn diese Position spielen, sondern auch in den Mannschaftsteilen rotiert er ja wie wild das ganze Jahr schon, ne?
Ja, deswegen, das ist, also keine Ahnung, ob man extrem guckt, wie so eine Trainingswoche abläuft, ja, und dann halt immer danach aufstellt, was ja auch okay ist, nicht? Weil dann ist sich keiner richtig sicher. Aber es gibt halt natürlich auch wenig Sicherheit gerade in der Dreier- oder dann respektive Fünferkette. Aber, ey, ich meine, die haben genug Punkte geholt, schon in der Saison, auch damit mit den ständigen Wechseln, aber. Ja, ich würde als Kickbase-Manager die Finger davon weglassen, weil du es einfach nicht weißt.
Ja, gehe ich komplett mit. Letzte Sache, die ich dann noch zum König der Lüfte hier hätte, ich habe es eben schon gesagt, Vukotić hier auch mit 6 Aktionen gegen die Hamburger. Und das ist einmal so eine kleine Grundsatzdiskussion, die ich hier führen will. So, Glatzel kostet im Moment, was kostet der, 23 Millionen oder so? Ich müsste es eigentlich wissen, weil ich schleppe den die ganze Zeit mit, ehrlicherweise. da haben wir ihn, der kostet aktuell
26,1 Alto.
6, und das ist Wahnsinn. Das ist halt, wenn du dir einfach nur die nackten Punkte anguckst, dann kannst du das nicht verargumentieren in letzter Zeit. Es ist aber schon so, also wenn wir hier sehen, 6 Aktionen in der Luft geklärt von Vukotić, und auch Baumgart hat ja zwischendurch, kurz nach Amtsantritt, schon darüber gesprochen, dass er gesagt hat, okay, Glatzel tut im Moment irgendwie viel dafür, unser Spiel nach vorne zu bringen, und hat nicht so sozusagen die Kapazitäten dafür, dass er einfach viel als Zielspieler in der Mitte agieren kann und sowas. Aber er wird ja schon gesucht. Also wir sehen ja hier schon viele Bälle aus der Luft geklärt. Das sind natürlich Dinger, wo dann ein Glatzel vielleicht auch mal gesucht wird in der Box. So, es ist nicht so, als würde der HSV ihn nicht versuchen, irgendwie in die Verlosung zu kriegen da im 16er. Aber es läuft halt einfach nicht aktuell. Ist das jemand, wo du sagst, ey, Hamburg, einfach von der Kaderqualität her, die können immer explodieren, du musst einfach darauf setzen jetzt im Endspurt, dass sie nochmal richtig anziehen und musst so einen Glatzel durchziehen? Oder sagst du, ganz ehrlich, einen Glatzel, die 26 Millionen, wenn du die irgendwie aufteilst auf, sagen wir mal, was weiß ich, Irvine und Treu plus keine Ahnung was oder so, also weißt du, auf so klassische 100er-Spieler würdest du eher machen?
Würde ich auf jeden Fall einsetzen. 26,1 ist echt ein Brett in Liga 2. Und selbst wenn du mal guckst, die letzten, ich guck mal, 2, 4, 6 Spiele, nicht? Davon hat er 3 Tore gemacht, 1 Assist. Aber selbst mit Tor macht er nur 101, 132, 104 Punkte mit einem Tor. 125 mit einem Assist. Also, das rechtfertigt das Geld nicht. Und den, wenn ich ihn hätte und man hat Alternative auf dem Transfermarkt, 100% einsetzen.
Ja.
Also, da gehe ich auf 2, 3 andere Spieler, als zu hoffen, dass er einen Doppelpack macht, dass er mal irgendwie an die 200 rankommt, weil du kannst ja mal durchgucken, er macht mit dem Tor oft trotzdem gerade mal so einen grünen Balken und kommt gerade mal so über die 100 Punkte. Und dafür ist es dann zu wenig. Und ich habe eine Analyse gehabt vorm Spiel zum HSV und da Walter, ja, natürlich schon ein bisschen, also viel mehr Ballbesitz und viel mehr Pässe, um nach vorne zu kommen. Und der Baumgart ein bisschen schnörkelloser, ein bisschen schneller über die Außen. Mhm. Aber die Flankenqualität ist einfach zu schlecht. Sie haben eine gute Boxbesetzung, aber sie treffen ihn halt auch nicht. Na klar ist das auch ein Spieler, der natürlich immer markiert wird von dem Gegner. Ist ja auch Logo. Die wissen, ey, der Glatze ist da, 16 Tore, die müssen wir immer irgendwie Körperkontakt haben in der Box. Aber die Flanken sind aktuell auch dann nicht gut genug, um ihn dann wirklich dann 2, 3 Mal die Bälle auf den Kopf zu nageln, wo er weiß, ey, davon macht er dann auch mal Minimum 1, wenn er 3 kriegt im 16er.
Ja. Und hast
für 26 weg.
Ja, hast du denn eine Ahnung, wie es im Moment um Dompe steht? Also wann der vielleicht wieder zurückkehrt? Weil gerade, wo du eben ansprichst, die Flankenqualität ist einfach zu schlecht. Nummer 1 Flankenspieler wäre für mich natürlich Dompe in Hamburg.
Ja, ne? jetzt hat er ja mit Jatta hinten rechts gespielt und mit Öztunali auf der Halm. Aber es hat ja trotzdem ja funktioniert. Wenn du gewinnst 3-0, wenn das schief geht, dann heißt es ja immer, ja, wie kann man das machen? So, jetzt lief's gut zu 0 mit ihm hinten rechts. Natürlich, der natürlich nochmal eine andere Power mitbringt, defensiv wie offensiv, nicht? Also, bin ich gespannt, wie sich das weiter verhält. Ja, ich glaube, wenn Van der Bremt kommt, ist klar, dann rückt Jatta wieder vor.
Ja.
Aber ich glaube, er will halt auch gerne Benisch, Reis und Ferrer auf dem Platz haben.
Ja, da wird's eng irgendwann.
Und dann wird's, glaube ich, schwierig für Dompe irgendwie reinzukommen.
Ja, stimmt schon auch.
Ich glaube, nur wenn sich jemand von den drei genannten Reis, Benisch, Ferrari verletzt oder was auch immer, dann wird Dompe reinkommen. Sonst, glaube ich, wird es erstmal schwer für alle Dompe-Besitzer, dass der Junge von Anfang an aufläuft beim HSV.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Dann habt ihr da draußen hoffentlich die Ohren gespitzt und zieht eure Schlüsse daraus. Ich ganz kurz nochmal zu dem Glatzel-Thema zurück. Also ich bin auch wirklich nicht glücklich mit ihm gerade und ich mache jetzt hier einfach mal das offizielle Angebot. Es liegen 11 Millionen Mark wert zwischen den beiden. Ich würde, lieber Rick, ich würde Glatzel abgeben und ich würde dir die Differenz draufzahlen und einen Zolles nehmen. So, das steht jetzt hier. Das steht jetzt hier offiziell die nächsten 24 Stunden, also sagen wir mal, bis Mittwoch 18 Uhr steht das Angebot, kannst dich gerne bei mir melden. Ich glaube, da haben wir aber den Trade schon ein bisschen zu schlecht geredet hier im Podcast, als dass er das machen würde.
Aber ich meine, er macht trotzdem 11 Mille gut, ja? Also,
ey, 11 Millionen haben oder nicht?
Ist ein Brett.
Ja.
Da muss man schon überlegen, okay, was kann man damit noch machen, wenn man dann noch jemand anders dazu holt? Das ist nicht
also ohne. Ich sag mal so, ein Mustafa wäre noch verfügbar, glaube ich, in unserer Liga.
Ja, also da bin ich gespannt.
Ja, ich warte mal ab, ob ich was höre die nächsten ein, zwei Tage. Sehr gut. Vielleicht, ihr könnt ja nächste Woche auflösen hier, Janni und
machen
du.
Machen wir.
Gut, dann König der Lüfte auch durch. Wir gehen weiter zur Passmaschine und da können wir es auch relativ kurz halten. Ich gehe die Liste einmal durch. Metz Nummer 1 mit 82. Es folgen Green, Halstenberg, Wahl, Zwigala, Metcalf, Irwin, wie auch immer, Hartel, Treu und Rhein, dominiert natürlich von St. Pauli. Die Jungs sind die Macht dieses Jahr einfach, was die Rohpunkte über Passspiel angeht.
7 Spieler von 10, ja.
Das ist schon Wahnsinn. Und an der Stelle wäre ich auch sogar schon bereit dazu zu sagen, die sind einfach zu stabil in ihrer Leistung unterwegs dieses Jahr, als dass da noch irgendwas anbrennt oben, oder?
Mensch, die sind so safe durch. Ich habe ja auch da schon große Schnauze gehabt, glaube ich, schon vor 10, 12 Spieltagen, weil ich sie oft gesehen habe. Ja, aber es ist in allem, was sie machen, Mensch, sind sie so gefestigt, spielen sie mit Abstand den besten Fußball. Ja, in den Abläufen, da stimmt einfach alles. Und egal, wer ausfällt oder nicht, die reinkommen, funktionieren genauso. Und das ist eine Einheit, die zu 1000% nächstes Jahr Bundesliga spielt. Das ist einfach so. Sie haben jetzt 54 Punkte. Sind noch 8 Spieltage, 24 Punkte zu vergeben. Wenn sie 9 holen, haben sie 63. Da müsste der HSV von den 24
schon 19
Punkten
holen.
Schon 19 holen. Und das sagt alles. Und so stabil wirkt der HSV nicht für mich. Und St. Pauli holt übrigens auch mehr als 9 Punkte von 24.
Ja, natürlich.
Also die Jungs sind durch, das ist safe.
Ja, denke ich auch. Das Einzige, was wir da vielleicht schon mal mitnehmen, also natürlich ist noch sehr, sehr früh dafür, aber wenn wir gerade drüber sprechen, vielleicht nochmal die letzte Chance umzubauen und. Jetzt mal einfach angenommen, Pauli holt 12 aus den nächsten 4 oder keine Ahnung, sagen wir mal 12 aus den nächsten 6 Spielen, so spätestens dann wird es so rechnerisch auch durch sein. Und es kann natürlich sein, dass zum Saisonende vielleicht nochmal dann irgendwie zweiter Torhüter einen Einsatz bekommt, dass vielleicht irgendwelche verdienten Spieler, die du da noch im Kader rumtouren hast, warte mal, ich muss mir einmal anschauen, dann kann ich euch auch ein, zwei Namen nennen, die ich meine, dass, ich weiß nicht, ob ein Nemeth irgendwie noch Perspektive hat, dieses Jahr wieder fit zu werden, aber dass da dann mal noch einen Einsatz reinschneit, dass vielleicht einen Sinani für ganzes Jahr hinten dran bleiben und mit Ackern nochmal einen Einsatz bekommt. Dass ein Alstrand vielleicht auch mit Blick auf nächstes Jahr, je nachdem, was mit Hartl dann nach der Saison passiert, schon mal so ein, zwei perspektivische Einsätze kriegt. Dass ein Zoller vielleicht nochmal Thema wird. Amenido, Albers. Also das einfach nur schon mal so ganz leise im Hinterkopf haben. Ich will euch jetzt keine Panik machen und ihr solltet nicht jetzt zusehen, irgendwie eure Leistungsträger da abzugeben. Aber wenn sich irgendwann so in den nächsten 3, 4, 5 Wochen mal die Gelegenheit bietet, dass ihr einen geilen Trade, über den ihr grundsätzlich schon nachdenken würdet, angeboten kriegt für die Jungs, vielleicht noch das kleine Argument im Hinterkopf haben, dass da zum Ende der Saison, wenn es nicht mehr um alles geht, noch ein bisschen rotiert werden könnte.
Ja, das kann sein, aber Nochmal, dann guckt, wenn sie wirklich durch sind, dann packt euch die billigen Dinger ein, die billigen Spieler, ja. Um auf Nummer sicher zu gehen und dann vielleicht mal ein bisschen was rauszuhören. Aber ich kann halt das auch nicht einschätzen, wie da dann noch der Trainer Fabi Hürzeler tickt. Oder ob ey Männer, wir ziehen das jetzt durch. Also wir kriegen für jedes Spiel richtig Kohle und jeder von euch partizipiert davon. Siegprämie und so weiter und so fort. Ja, schwer einzuschätzen. Aber Fakt ist, St. Pauli ist mit Abstand das Beste, was in Liga 2 in diesem Jahr rumläuft und wie sie Fußball spielen, allem brutal.
Yes. Auch brutal, der Spitzenreiter im Kreativzentrum, wieder mal Christos Tscholles. Der liebe Anton hat ihn gestern im MVP-Artikel von uns, wie hat er es genannt? Assistos Golles hat er ihn genannt.
Sehr gut.
11 Aktionen, 105 Punkte, brutaler Wert, gefolgt von Benesch, 78. Dahinter Rhein und Kostens mit 7 Aktionen jeweils, 55 respektive 45 Punkte. Und auch hier, also ich glaube, über Zolles, Benesch haben wir genug gesprochen. Ich würde mal ganz kurz einfach nur Rhein reinwerfen, der ja auch noch sehr, sehr günstig ist, wird auch im Einkaufswagen nochmal auftauchen. Und den habe ich vor allem so, ich glaube, Anfang letzter Saison war es, als Rhein wirklich auch über gefährliche Standards, gute Ecken so ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht hat in der zweiten Liga und auch so ein bisschen eher als der Regisseur in Erscheinung getreten ist. Jetzt wurde er zwischendurch, ich glaube, er hat sogar ein, zwei Spiele hinten rechts irgendwie dieses Jahr gemacht, per Aushilfsjob, sage ich mal, 450er da hinten rechts reingestellt. Hat dieses Jahr nicht so wirklich stattgefunden, vor allem die letzten Monate und jetzt aber die letzten zwei Spiele dann wieder auf der 6 oder beziehungsweise auf der 8 so ein bisschen vorgezogen machen dürfen. Ich schaue nochmal ins Profil rein, es waren glaube ich beide Male stabile 120, 30 und diesen Spieltag sogar noch mehr Punkte und genau 111 letzten Spieltag in 87 Minuten ohne Scorer, 174 an diesem Wochenende, auch 250k Wert, beide Spiele mit ihm in der Startelf 1-0 gewonnen zuletzt. Also ich würde behaupten, das wäre auch auf jeden Fall jemand, den man sich mal einpacken kann.
Tipptopp, Bench, überragend. Sehr gut.
Gut, und ich würde sagen, dann haben wir den Statistik-Snack für diese Woche abgegrast und alles mitgenommen, was wir mitnehmen konnten. Mitnehmen, was wir können, werden wir auch jetzt noch in den Einkaufswagen.
Jannis Einkaufswagen.
Und im Einkaufswagen habe ich ja schon eingangs so angeteasert, dass wir da natürlich jetzt ein bisschen mit Blick auf die nächsten ein, zwei Wochen uns was anschauen werden und euch da draußen hoffentlich helfen, ein bisschen früher als die Konkurrenz am Start zu sein. Deswegen einmal kurz einfach um die gelben Karten oder um die Sperren durch 5 Gelbe hier schon mal abzuhandeln. Werfe ich einmal rein, Kleefisch, 5. Gelbe eingehandelt, würde ich tendenziell einen Hansen als direkten Ersatz sehen. Gehst du mit, Tusche?
Yes.
Zart, 5. Gelbe eingesammelt. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ich habe auch nichts dazu gefunden gestern, wie lange ein Afolayan oder Afolayan noch ausfallen wird. Man hat da natürlich Kandidaten von einem Chemline, der dann, wenn Hartl nach vorne geschoben wurde, in der Zentrale dazukommen könnte, über einen Zoller, der seine ersten Minuten bekommen hat, über Bukalfa, der auch schon Einsätze bekommen hat, über Amenido, also wirklich x Optionen. Weißt du mehr zu Afolayan?
Nee, kann ich auch nicht so sagen, wie lange der tatsächlich ausfällt.
Aber okay.
Ich habe auch nichts gelesen, dass es so war. Also ich habe nichts gelesen zu seiner Verletzung. Mhm. Ja, wenn sie schwer gewesen wäre, hätte man sicherlich irgendwo was rausbekommen. Jetzt sind ja noch, heute haben wir Dienstag, sie spielen Sonntag, also sind ja schon noch mal 10 Tage Zeit. Mehr sogar, oder? Mittwoch, Donnerstag, Freitag, 11 oder 12 Tage. Also ich glaube, dass der Junge dann vielleicht für Saad reinkommen kann. Wenn er noch nicht so weit ist, dann glaube ich eher Amenido.
Okay, nehmen wir so mit. Und Amenido, wo wir eben beim Thema waren, vielleicht mal auf günstige Pauli-Starter gambeln. Da wäre Amenido auf jeden Fall einer für 250k. Follejan sinkt natürlich im Moment auch noch, kriegt jetzt aber gerade die Kurve, sehe ich im Marktwert Graf, ist so bei 8,5, 8,6. Also, wenn ihr in meiner Situation seid und einen Follejan irgendwie auf dem Markt landet und ihr einen Glatzel abzugeben habt, rein da. Ja. Einfach rein da. Alles drauf.
Gut so.
Gut, dann haben wir auch Sarts 5. Gelbe thematisiert. Bell ebenfalls 5. Gelbe, ist für mich klare Sache. Sollte Bockhorn dann wieder reinrotieren und wie man es dann löst, Elhan Kuri andere Seite. Obwohl, Bell hat, glaube ich, am Wochenende sogar auch rechts gespielt, ne?
Boah, ich hab das Spiel ja nicht so verfolgt, weil da überall
halt
so viel gescheppert hat. Ja. Ich meine, es kann auch sein, dass er komplett durchwechselt nach einem 7-0, was hinten betrifft. Aber normal geht Bockhorn dann für Bell rein.
Genau. Dann haben wir Ivanov noch mit 5. Gelber. Auch da wollte ich mich jetzt noch nicht so ganz festlegen und das eher mal kurz diskutieren. Ich hätte jetzt als Option mal Tauer, Nikolaou und Griesbeck dabei gehabt.
Mein Gefühl, Nikolaou.
Dein Gefühl, Nicolau, nehmen wir so mit. Und last but not least, Johannesson gelb gesperrt. Ja. Und da dürfte dann Appelkamps Stunde mal wieder schlagen, ja, der dann auf der 10 reinrotieren dürfte. Und ich meine, wir haben es mit Vermey gesehen, zwei, drei schlechte Spiele, da bekommen die Jungs aus zweiter Reihe die Chance und können sich auch irgendwie mittelfristig da festspielen. Deswegen, ich glaube zwar jetzt nicht, dass ein Johannesson danach irgendwie nur noch auf der Bank rumschmort, wenn er wieder darf. Trotzdem, Appelkamp natürlich auch ein Spieler mit brutaler Upside. Generell, wenn der jetzt irgendwie da nächstes Spiel in Lautern war, es glaube ich, ordentlich einen abfackelt, dann hat er für danach für zwei geile Matchups eine gute Startelf-Möglichkeit. Also auch Appelkamp jemand, den ihr einpacken solltet, glaube ich.
Jo.
Sehr gut. Dann habe ich noch 4, 5, 6 Spieler, wo ich sage, die sind halt einfach zu günstig und gerade durch die Schützenfeste am Wochenende sollten die eine gute Möglichkeit haben, wieder ran zu dürfen. Ich gehe sie ganz kurz durch. Beifuß 7-0 und eigenes Tor 250k einpacken. Winkler hattest du schon thematisiert. Auf Rostock-Seite hatte ich sogar 3 Spieler. Neidhardt, Stafelidis und Rein. Alle 3 mindestens 160 Punkte am Wochenende gemacht. Alle 3 unter 300.000 Euro wert. Bei denen würde ich aber sagen, vor allem einpacken für die Marktwertsteigerung jetzt in der Länderspielpause, vielleicht nochmal ein bisschen Kohle mitnehmen, vielleicht auch einen blöden Manager finden, der danach irgendwie zu einem Trade bereit ist. Aber ehrlicherweise sind das jetzt nicht die Jungs, wo ich sage, da meinst hast du krasse echt Punkte.
Janni damit, ja? Krass.
Ja, ja, also Janni werde ich nach dem Podcast vor der Veröffentlichung noch anschreiben, damit er es noch nicht gehört hat dann. Genau, Jensen 207 Punkte, auch ohne Tor für die Karlsruher, dürfte dann erstmal auch jetzt ganz gute Möglichkeiten haben für 415k, oder Tusche?
Ja, also der gefällt mir sowieso immer. Ich habe auch nie verstanden, warum der selten anfängt, weil wenn der reinkommt, macht der immer sofort Bindung zum Spiel, also ein richtig guter Fußballer.
Ja, Jensen nehmen wir also mit, Mustafa auch schon thematisiert, ungefähr eine Mio wert im Moment. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch rüber zum nächsten Spieltag. Ich habe mir ein Team rausgesucht neben Düsseldorf, die wir jetzt schon oft thematisiert haben, wo ich sage, das Programm demnächst sagt mir schon richtig zu und da sollten wir mal über ein, zwei Picks sprechen, die man mitnehmen könnte. Und danach, weil ich mich auch ehrlicherweise ein bisschen schwer getan habe mit klaren Tendenzen, gehen wir mal Spiel für Spiel durch, schauen mal, wo wir sagen, ey, da könnte was gehen am nächsten Spieltag und wen wir einpacken. Eingangs würde ich dann, wie gesagt, über Kiel kurz sprechen, die demnächst gegen Rostock, Nürnberg und Osnabrück echt ein annehmbares Programm haben. Bei Osnabrück, finde ich, hat man auch so langsam ein bisschen die Gefahr mitschwingen. Jetzt im Moment ist es noch so, ja okay, so auf den letzten Metern noch alles rausholen, jeden Strohhalm greifen, der irgendwie da ist. Aber wenn das jetzt noch ein, zwei Wochen so weitergeht und dann in 3 Wochen Kiel vor der Tür steht, könnte da auch schon fast der Ofen aus sein. Ja. Und gerade dann geht da natürlich richtig was. Und deswegen hatte ich mir jetzt mal rausgesucht, bei den Kielern natürlich viele Spieler teuer, ne? Also wir brauchen nicht drüber sprechen über einen kleinen Bekel, über einen Holtby, über sonst wen da. Wer aber vielleicht im Moment noch recht preisgünstig ist und trotzdem relativ kurzfristig auch wieder eine Rolle spielen könnte, wäre für mich Pichler auf der 9.
Ja, ich glaube, der war auch kurz, ich glaube, letzte Woche bei uns auf dem Transfermarkt, habe ich auch verpasst, ich Dose, ja, den wollte ich mir auch eigentlich einpacken, weil er, ja, denke ich, wieder spielen wird. Und extrem billig noch ist, nicht?
Ja. Ja, es ist auch eigentlich, in der Zeit, wo er fit war, war der ein absoluter Gamechanger für Kiel, ne? Ja. Muss man auch so ehrlich sagen. Aktuell 3 Millionen Euro wert, also den packen wir auf jeden Fall ein. Hast du aber sonst was, wo du bei Kiel sagst, ey, kostet jetzt nicht schon 10 Millionen roundabout, also natürlich hier Sander 11,3, wir haben Skripski für 9. Wie stehst du denn zum Beispiel zu Nikolai Remberg, der aus meiner Sicht auch eine sehr gute Rolle spielt im Moment?
Ja, aber auch da wird oft gewechselt, ne? Obwohl er jetzt die letzten, zwei Spiele angefangen hat. Der Junge punktet auch immer extrem gut, ja, das muss man auch mal sagen. Aber ey, da kann auch, der kann auch mal wieder ganz schnell rausgehen. Das ist wie Bernardsson, ja. Die Frage ist, wenn Stevie Skripski wieder fit ist mit seinem, ich glaube, hat einen Faserriss in der Wade oder Oberschenkel hinteren. Ich glaube, der wird wahrscheinlich nach der Länderspielpause auch wieder online sein. Und dann wird sicherlich Bernhardsson oder Machino rausgehen, ja. Ich hoffe nicht Machino, weil er ein Tor gemacht hat und weil er bei mir ist. Ich glaube dann eher, dass Bernhardsson rausgeht. Und ansonsten, so ein Eras, Porat.
Ja.
Die trotzdem jetzt Eras mit einem 109er Schnitt unter 10 Mille, finde ich auch noch okay.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe gerade auch nochmal geschaut bei Remberg. Also ich habe auch eine ähnliche Wahrnehmung wie du, dass da immer mal wieder rotiert wird. Wenn man sich aber jetzt die letzten Wochen anguckt, also von Spieltag 19 bis 26 jetzt, hat er ein einziges Mal nicht angespielt. Und okay. Da bin ich mir nicht mal sicher, weil es waren 47 Minuten gegen die Hertha. Das könnte entweder ein Halbzeitwechsel gewesen sein, rein oder raus. Ich habe es gerade nicht ganz auf dem Schirm. Mhm. Aber mindestens mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 der letzten 8 Spiele ist der Junge gestartet. Für 2,6 Millionen ja, aktuell ein absoluter Stil, vor allem mit Heimspiel gegen Rostock nach der Pause.
Ja, zu 1000%.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal den Spieltag an, Tusche. Jo. Wir haben direkt am Freitagabend Kaiserslautern, Flutlicht auf dem Betze und Düsseldorf ist zu Gast. Was erwartest du?
Ey, wir können jetzt jedes Spiel durchgehen, ja, Mensch. Diese Liga ist untippbar. Ja? Das ist einfach so. Aber was mir bei Kaiserslautern am Samstagabend in Hannover gefallen hat, die Art und Weise, diese Intensität, dieses Aggressive gegen den Ball. Es gab eine Szene, die habe ich mir rausgesucht, auch für, nach dem Spiel für Friedhelm Funkel, wo ein Ballverlust gab. Ja, es war ein Angriff, Ballverlust. Hannover 96 kann gut umschalten. Ja, aber da, ey, 3-4 Mann im Vollspeed gehen auf diesen einen Spieler mit Ball drauf, holen sich den Ball wieder. Und das war über das ganze Spiel her. Von der Art und Weise richtig, richtig, richtig gut. Und ich glaube, genau so musst du gegen Düsseldorf spielen. Und wenn sie das hinkriegen, ja, und Düsseldorf die Lust am Fußball nehmen, mit dem Heimspiel zu Hause, Flutlicht, ja, Atmosphäre, dann geht da was. Aber es ist übrigens nicht Freitagabend, mein Schatzi.
Ja, ja, ich habe auch auf dem Schirm gerade.
Ja. Ja, aber trotzdem, ist egal, klar, Flutlicht macht nochmal ein bisschen was anderes. Aber wenn du das hinkriegst, und das müssen sie, weil es geht einfach ums nackte Überleben für den ersten FC Kaiserslautern. Ja, es geht um den Klassenhalt in Liga 2. Dann kannst du Düsseldorf wehtun. Ja, ja. Und durch die Länderspielpause, ich glaube, das nimmt vielleicht ein bisschen Düsseldorf den Flow. Wenn sie jetzt direkt weitergespielt hätten, dann hätte ich gesagt, safe, Düsseldorf gewinnt dieses Spiel. Aber mit dieser Länderspielpause, wo, glaube ich, Friedhelm Funkel auch nochmal draufpacken wird, kann auch Kaiserslautern zu Hause gegen Düsseldorf was ziehen. Ja?
Ja.
Deswegen, das hat mir echt geil gefallen, wie sie gegen den Ball gearbeitet haben. Alle zusammen.
Ja. Ja, ich gehe es tatsächlich mit, aber ist ja auch ein Takeaway, was wir dann hier haben können. Lautern gegen Düsseldorf sieht nach klarer Favoritenstellung aus, ist nicht drin, was draufsteht und da vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein, auch wenn tendenziell man dann natürlich mal ein paar Düsseldorfer riskieren kann, einfach aufgrund der Qualität, die jetzt die letzten Wochen an den Tag gelegt haben.
Ja.
Wir gehen weiter, ebenfalls am Samstag um 13 Uhr, du hast es eben schon korrigiert. Braunschweig-Elversberg ist für mich ein Spiel, kannst du gar nichts mit anfangen. Also würde ich wirklich von allem die Finger lassen, was ich nicht stellen muss, oder?
Ja, Mann, das ist... Also, okay. Mehr 50-50 geht, glaube ich, nicht. Ja, also das ist so, wow. Da kannst du nichts nach links oder rechts gucken und sagen, oh, das spricht für Braunschweig, das spricht für Elversberg.
Ja, kann alles passieren.
100 Tüte hoch 100.
Yes, dann haben wir über Kiel-Rostock schon gesprochen. Für mich auch die klarste Favoritenstellung an dem Wochenende, dann Heimspiel Kiel. Habe ich jetzt schon wieder Karlsruhe gesagt? Ich meine natürlich Kiel. Und dann sind wir aber bei Flutlicht angekommen und jetzt wirklich Samstagabend 20:30 im altehrwürdigen Olympiastadion die Nürnberger, die Glubberer zu Gast. Sehe ich schon eigentlich auch Heimspielfaktor, gerade wo wir eingangs drüber gesprochen haben, die Atmosphäre, das Bild, was wieder abgegeben wird von diesem Verein in Berlin, ist mittlerweile wieder ein Faktor. Heimspiel gegen Nürnberg sehe ich tendenziell schon bei der Hertha.
Ja, ich tippe da eher 2-2, weil ich finde Nürnberg, wie sie Fußball spielen unter Christian Fjell, echt geil. Ja, eine ganz klare Handschrift zu sehen, viele junge, geile Spieler, Can Usun, unfassbar der Typ. Und Hertha hat natürlich jetzt 5-2 gegen Schalke gewonnen, ja, aber Schalke, ey, ist halt bei weitem nicht gefestigt, so gefestigt wie Nürnberg. Und gerade auswärts ist Schalke 04, warum auch immer, eine komplett andere Mannschaft. Es ist nicht zu verstehen, ja, und deswegen glaube ich, dass das ein engeres Spiel wird, als jetzt am Sonntag gegen Schalke für die Hertha. Und deswegen sage ich dort ein Unentschieden, wo aber Tore fallen. Deswegen, ist das für mich so ein 2-2 gemütliches am Samstagabend, wo ich da bin.
Also offensiv rein mitnehmen und hoffen, dass Tusche ein gutes Spiel vor Ort sieht.
Also Rehse natürlich reinpacken. Ich glaube auch ein Winkler, Tabakovic muss man gucken. Länderspielreise, ja, muss man auch mal abwarten. Ist unterwegs, sollte man auch alles beachten. Aber ansonsten, glaube ich, wird das ein cooles Fußballspiel.
Ja, gerade auf Nürnberger Seite kann man sich dann ja auch mal umschauen. Ne? Usun ist natürlich auch ein No-Brainer, aber gerade so auf den Flügeln immer wieder so ein bisschen Wechsel drin jetzt zuletzt, wenn sich da was abzeichnet für das Wochenende.
So ein Kastrop kannst du einpacken, einen Finn Jelch kannst du einpacken, glaube ich.
Ja, Finn Jelch sowieso. Also auch darüber ganz kurz, ich habe schon mit Anton letzte oder vorletzte Woche drüber gesprochen, das ist ja der Wahnsinn, was der da abreißt, ey, ne, in dem Alter.
Ohne Scheiß, der ist 17, der hat, habe ich ihn gehabt in, war es in Magdeburg, ja, das war glaube ich sein zweites oder drittes Spiel. Der Junge, da denkst du, der hat schon 102 Ligaspiele gemacht, der macht keine Fehler, der macht alles richtig, der hat auch dicke Eier, wenn er mal den Ball hinten rausspielt, wo viele den einfach rausschlagen würden, nee, da findet der spielerisch eine Lösung. Mann, der ist 17. Und ja, auch, ich finde es sensationell auch von Christian Fjell, die Eier zu haben, den Jungen da reinzuwerfen. Du hast doch
einen Marquez, einen sehr verdienten Marquez, ja.
Genau, ja, aber ey, das finde ich geil und der Nürnberger Weg ist auch ein cooler. Also das sind auch übrigens zwei sehr, sehr junge Mannschaften, die da aufeinandertreffen. Das wird auf jeden Fall Bock machen.
Jung, wild, viele Tore nehmen wir auf jeden Fall gerne mit für unsere Punkte, gerade in der Offensive. Bei Jeltsch bin ich auch mal gespannt. Also dem wird es natürlich gut tun oder ich glaube, dem würde es gut tun, wenn er jetzt, also diese Saison natürlich sowieso mal mindestens, nächste Saison aber auch mal noch komplett sich im Zweitliga-Fußball zurechtfindet da in Nürnberg und so ein bisschen in dem gewohnten Umfeld unterwegs ist. Aber ich glaube, danach wird es dann wahrscheinlich schon schwer, den zu halten, dann ehrlicherweise. Dann
wird es halt auch wieder ein paar Euros geben. Ich meine, Nürnberg nimmt jetzt mit Brown und mit Usun, glaube mal, 13 bis 15 Mille ein. Also Hut ab für einen Zweitligisten.
Ja, und da geht es dann direkt weiter nächstes Jahr. Gut, du hast eben schon über Schalke gesprochen, auswärts anderes Team als zu Hause, jetzt dürfen sie wieder zu Hause gegen Karlsruhe ran. Team der Stunde würde ich behaupten, dann Karlsruhe natürlich. Siehst du da was für Schalke?
Ja, weil es halt, weil es zu Hause ist, ja, es ist nicht erklärbar, ja, aber wenn du überlegst, dass sie dann auch, St. Pauli, ja, weggedrückt haben nach einem Katastrophenspiel in Magdeburg, hätte ich nie erwartet, aber sie haben es hinbekommen, weil es halt zu Hause ist. Und ja, Schalke ist halt auch eine kranke Wundertüte, ja, also es ist auch das nicht zu erklären, warum zu Hause diese Mannschaft so funktioniert und in den letzten drei Heimspielen gab es halt 10 Punkte, ja. Jetzt musst du sagen, klar, gegen Paderborn und gegen St. Pauli, klar, Wien, Wiesbaden und Braunschweig musst du trotzdem erstmal irgendwie gewinnen. Also ich traue den zu Hause schon was zu, es kann aber auch mal eine richtige Reise geben, weil, hey, ich glaube, KSC hat jetzt das vierte Spiel, wo sie vier oder mehr Tore erzielt haben in der Saison. Also wenn die mal richtig in den Run kommen, kann es auch mal für Schalke mal ganz bitter werden zu Hause.
Ja, gut, aber nehmen wir trotzdem mit, dass Schalke natürlich zu Hause einfach ein anderes Gesicht zeigt, dass man entweder sich dafür entscheidet, ey, volles Risiko Karlsruhe, aber das ist auf jeden Fall auch eine valide...
Ja, KSC, wenn dann offensiv stellen, weil Schalke kriegt halt auch extrem viele, schlechteste Abwehr übrigens in der gesamten zweiten Liga. Ja, mit 54 Gegentoren. Das ist halt auch irre.
Ja, und Karlsruhe, da hast du natürlich offensiv echt ein paar Zauberer irgendwie, die dir immer mal einen 200er, 300er bescheren können, ne? Also da auf jeden Fall auch gute Upside nach der Länderspielpause.
Und noch ein Fakt, sorry, mein Schatzi, weil Karlsruhe hat, was habe ich letztens, ich habe ja ausgerechnet, glaube knapp 3,7 Tore im Schnitt, wenn der KSC Fußball spielt in der zweiten Liga. In den Spielen. Das ist
schon krank.
3,7. Ja,
Das ist Wahnsinn. Da musst du auf jeden Fall auf die beiden offensiv reingehen. Schalke, ein bisschen schwer natürlich einzuschätzen, wer da ran da vorne.
Aber ich glaube, das bleibt dabei. Ja, ich glaube.
Ja, meinst du?
Ja, ich glaube schon, Lassme, Karaman und Terodde fangen auf jeden Fall an.
Okay, sehr gut. Dann nehmen wir das mit. Offensiv rein sind auf jeden Fall valide Calls dann für die Partie nach der Länderspielpause. Wo ich eben hin wollte, mit der größten Upside, die ich in den Offensiv rein aber sehe, ist tatsächlich Pauli gegen Paderborn. Paderborn, wir haben es eben besprochen, ist viel unvorhersehbar, deswegen ein bisschen schwierig, wen man da dann mitnehmen kann. Aber Paderborn für mich auch immer eine Truppe. Also wenn das 4-3 für Pauli ausgeht, dann wundert sich keiner drüber.
Das stimmt auch. Ein komisches Torfeld ist 21-23 in 13 Auswärtsspielen. Unser Pauli zu Hause 26-9. 13 Spiele, 29 Punkte, das ist halt auch defensiv schon stabil zu Hause.
Ja, aber auf jeden Fall.
Ich bin bei dir, Bench, das kann auch mal komplett durchdrehen, dieses Spiel, ja?
Ja. Sehr gut, dann haben wir noch drei vor der Brust. Magdeburg, Hannover. Fallen Tore.
Ja.
Du musst mir nur einmal helfen. Also sind es meine Vorurteile hier oder sagst du auch, ey, Magdeburg 7-0, jetzt komplette Reise gekriegt, ja, schön und gut, aber da stehen die Uhren jetzt wieder auf 0 und da ist auch zu Hause gegen Hannover was drin.
Ja, ist es, ja, und weil Hannover jetzt auch einen Anti-Run hat, 4 Spiele, keins gewonnen davon, ich glaube 2 Unentschieden oder sind sogar 3, muss gerade lügen, also die haben gerade einen echten, es sind 3 Unentschieden aus den letzten 4 Spielen.
Ja.
Also immer irgendwie bei Hannover irgendwie hat man das Gefühl, wenn sie denn können, oder sollten, dann können sie nicht. Wo du sagst, ey, jetzt kannst du mal richtig reinnaschen oben, dich richtig festbeißen, sind sie nicht da und gewinnen die Spiele nicht.
Unter Druck können sie nicht.
Ja, so fühlt es sich gerade an. Und Und jetzt hast du dieses Ergebnis und da sagst du als Hannover-Trainer und Spieler, scheiße, 7-0, Mann, Alter. Die müssen eine Reaktion zeigen. Oh, ja, ja. Das Ergebnis willst du eigentlich gar nicht haben. Du willst es lieber eigentlich umgekehrt haben, dass sie das Spiel irgendwie gewinnen, wo sie dann denken, ey, komm, wir sind gut drauf, das kriegen wir schon hin. Jetzt ist natürlich die Alarmanlage oben an. Und trotzdem glaube ich, dass Magdeburg dieses Spiel auch gewinnen kann.
Ja, mit sehr gut.
3-1, 3-2, das ist machbar.
Sind wir da auch auf einer Wellenlänge. Dann haben wir noch Fürth gegen den HSV. Auch Fürth, du hast es eben angesprochen, Gesundheit an der Stelle. Du hast es eben angesprochen, Anti-Run bei den Hannoveranern, Anti-Run auch bei den Fürthern im Moment. Beide mit 40 Hannover, 38 Fürth, 44 hat der HSV, müssen eigentlich jetzt wirklich gewinnen demnächst, um oben nochmal an der Relegation zu schnuppern. Trotzdem natürlich auch eine Riesenchance dann für Hamburg in dem Auswärtsspiel in Fürth, die wirklich auf Distanz zu halten. Wenn du da den Dreier mitnimmst ins 9 Punkte, dann ist Fürth auf jeden Fall weg vom Fenster aus meiner Sicht. Und du kannst natürlich auch noch Boden auf 4, 5, 6 gut machen. Ja. Tendenziell auch jetzt mit dem 3-0 im Rücken, Fürth, wie gesagt, absoluter Anti-Run, sehe ich da schon die Favoritenstellung beim Hamburger SV, oder?
Ich guck mal, die letzten 7 Spiele hat Kräuter Fürth 6 verloren, ja.
Ja, das ist Wahnsinn.
Boah. Wow.
Also sagst du aber auch, tendenziell geht das so weiter und Hamburg zieht das?
Ey, der HSV ist auswärts halt auch echt, halt auch nicht stabil, nicht?
Ja.
Boah, das ist auch so ein Spiel, ey, Mensch, kann ich nicht einschätzen, ja? Da gehe ich eher wahrscheinlich auf Unentschieden, ja, wo 1-1.
Okay. Lieber Magdeburger zu Hause riskieren, ja, als Hamburger entführt?
Ja.
100%. Okay, nehmen wir mit. Und dann als Closer das Duell der Aufsteiger und wahrscheinlich mindestens von einem Absteiger dieser Saison wieder. Wiesbaden zu Hause gegen Osnabrück ist für mich aber ähnlich wie Braunschweig-Elversberg. Da machst du gar nichts mit erstmal,
da
oder?
Da kannst du gar nichts machen. Das ist safe, das geht nicht. Und Osnabrück, ey, die haben jetzt schon 10 Punkte Rückstand. Das ist ja schon fast die letzte Chance, das muss man ganz klar sagen.
Ja.
Ja, das Spiel musst du gewinnen, um irgendwie auch nochmal auch die Überzeugung, diese Mannschaft reinzukriegen, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ja, aber boah, Osnabrück, ja, ich glaube.
Ja, vor allem hast du jetzt am Wochenende nochmal die Situation, Rostock wirklich größte Underdog wahrscheinlich natürlich in Kiel. Da musst du von ausgehen, dass die das verlieren werden. Und Lautern gegen Düsseldorf, also es sind schon schwere Partien für die Teams an 15 und 16. Wenn du jetzt nochmal gewinnst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du wirklich nochmal auf 7 rankommst. Aber wenn es jetzt nichts wird, dann ist das vorbei wahrscheinlich, ja.
Und Wien muss ja auch mal wieder ein Spiel gewinnen, ja. Also klar, die haben zwar in Elversberg gewonnen, was extrem wichtig war, aber ey, nach unten, es ist dann halt auch nicht mehr viel, nicht? Es sind halt
4 Punkte. Ja, 3 auf Relegation.
Nee, 3 sogar. 3 sogar, ja. Nur, ja. 4 für den direkten Abstieg. Also Wien muss irgendwie dieses Spiel gewinnen, genauso wie Osnabrück. Also deswegen auf jeden Fall alle da draußen Finger weglassen.
Yes. Sehr gut, dann haben wir, ich muss sagen, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft von unserem Spieltagsausblick, aber ehrlicherweise bewahrheitet es sich einfach immer wieder, in dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Kiel haben wir als Favoriten ausgemacht, wir waren tendenziell dann bei Pauli zu Hause gegen Paderborn, wir waren vielleicht sogar dann als drittes am ehesten noch mit der Tendenz bei Magdeburg zu Hause gegen Hannover, ansonsten viele 50-50-Nummern, macht draus, was ihr wollt da draußen, Quatsch, aber ich glaube, so ein paar Key-Learnings haben wir versucht rauszuziehen. Und closen werden wir mit der Tradition, die du und Janni so ein bisschen eingeführt haben über die letzten Wochen und Monate. Seit Spieltag 20 gibt es die MVP-Tipps. Und so wie Jannis Nachricht an mich war, ich habe es ehrlicherweise nicht auf dem Schirm, aber es liest sich, als ob der sich ein bisschen von dir abgesetzt hat. Kann das sein mit den Tipps?
Ja, hat er.
Hat er, okay.
Aber ich will ihm ja auch ein gutes Gefühl geben. Ey, da ist er mal schön mit Euphorie dabei und hinten ist der Papa da und sticht zu.
Ja, bin ich mal gespannt. Das Problem ist nur, dass Janni dieses Jahr ein bisschen zu gutes Gefühl kriegt mit seinen ganzen Spieltagssiegen und den MVP-Tipps hier.
Aber er rafft's ja nicht. Warum wir das
so
machen? Weißt du?
So, jetzt ich gebe dir aber hier ausdrücklich die Erlaubnis, jetzt darfst du aufdrehen, Tusche, diese Woche. Und wir ziehen noch mal kurz oder bilanzieren noch mal kurz den letzten Spieltag, 26. Du hast Leopold als MVP getippt mit 103. Janni Matanovic, der hat 225 geholt. Also da gibt's den nächsten Strich ins Heftchen von Janni. Mhm. Ihr habt auch die MVP-Tipps von Anton und mir die letzten Wochen mitgenommen. Ich habe am Wochenende gesagt, Artig macht's. Das gab eine absolute Reise, minus 5 Punkte. Da muss ich mich echt mit verstecken eigentlich. Und Anton hat mal wieder outperformed. Riese, 260 Punkte. Ja, ich sag mal, außer der Wertung das Ding gezogen, innerhalb eurer Wertung ist Janni wieder mit einem Punkt weiter davon gezogen. Und wir tippen den kommenden Spieltag. Tusche, willst du eröffnen?
Ich nehme Usun.
Du machst Usun?
Ja, Doppelpack, sag ich.
Usun, Doppelpack, Nürnberg gegen, lass mich nochmal kurz schauen, Hertha, das war auswärts, 2-2. Hertha, wow. 2-2 Doppelpack Usun, nehmen wir mit. Janni hat mir nämlich geschrieben und ich gebe dir den O-Ton, muss ich nur noch einmal schnell nachsuchen, gib mir eine Sekunde. Ja, eine Sekunde ist gut.
Ich kann es lesen. Ein bisschen länger.
Du kannst Maschino, es lesen.
Ah. Damit Tuschen Schlagdistanz bleibt.
Janni hat mir geschrieben, bekommst du direkt, Moment, 2 Minuten später schreibt er, Shuto Maschino, nimmst du heute schon mit Tusche auf, tippe den nur, damit Tusche dabei bleibt. Weißt du Bescheid.
Sehr gut.
Also Janni, zum Closer nochmal mit der Spitze hier in die Richtung.
Super, gefällt mir.
Anton ist mir tatsächlich ein bisschen zuvor gekommen mit seinem MVP-Tipp. Ich wäre nämlich auch Richtung Kiel gegangen. Okay. Er hat Holtby gepickt. Und dann dachte ich mir, komm, jetzt auch noch irgendwie auf Zwang einen Kieler zu nehmen, lässt es sein. Und habe mir gedacht, ey, jetzt auch nochmal bekräftigt durch deinen Take, dass Magdeburg zu Hause was holen kann gegen Hannover. Und mit meiner kleinen Neigung, die ich mittlerweile Richtung Magdeburg entwickelt habe, sage ich einfach Back-to-Back-artig. Dieses Mal rastet er wieder aus, geht vorne weg, sammelt da 2 Scorer mindestens und geht mit 300 und noch was als MVP aus dem Spieltag.
Ich schwöre, ich hatte ihn auch immer in Gedanken. Genau was du sagst, geht vorne weg, Kapitän 07, aber ich bleib trotzdem bei Usun.
Sehr gut. Dann haben wir hier auch noch unsere MVP-Tipps für Spieltag 27. Tusche, es hat mal wieder Spaß gemacht, es war ein Fest.
Dito, Mensch, fantastisch. Und Janni, hörst du dir an, heute war richtig Qualität in diesem Podcast. Weil du nicht dabei warst.
Nein, du so bist auch so. So sieht ziemlich aus. Sehr gut. Janni ruht sich noch ein bisschen zu Hause auf dem Sofa aus, ist nächste Woche dann auf jeden Fall wieder für euch am Start. Ja, manage euch gut durch die Länderspielpause. Hier habt ihr jetzt zumindest mal ein bisschen Inspiration hoffentlich bekommen. Tusche, ich bedanke mich bei dir und wir verabschieden uns von den Zuhörern.
Bench, Dankeschön und Bench, dir wenig Transfers, mir sehr viele und los geht's. Ciao.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.